So, jetzt haben wir hier eine Band, Splittersicht, frisch und nach ihrem ersten Set hier im Radio. Ihr hört, ja. Ich sag's jetzt nochmal, die Sendung Pickup. Und wir haben heute ein Radiodebüt der Band Splittersicht erlebt. Das war für uns, wir zwei an der Technik, am Mikrofon Claudia und an der Technik Patrick jetzt eben. Es war für uns natürlich eine ganz besondere Premiere und ein besonderer Genuss, weil das unsere Radiokollegen von der Sendung Pickup sind. Und es sind Gary am Bass und an den Backing Vocals, Dennis, der irgendwie, was ist mit dir, Dennis Bartel, der singt
ich würde das mit dem Frisch nicht so ganz unterstreichen.
Der macht ein bisschen, schwächelst du vielleicht jetzt heute schon? Ich muss noch den Dennis Rapp an Schlagzeug und Dennis Bartel, also die zwei Dennisse, die auch eine Sendung gemeinsam machen, nämlich den Rappelcast und der Gary macht ja den Subsound und es sind, irgendwie habt ihr euch gefunden, glaube ich, über Pickup oder wie ist es gegangen?
Ja, eigentlich sind wir ja die Pickup-House-Band, wenn man es ja jetzt so sieht.
Eigentlich ja, so kann man das sehen. Durchaus, ja.
Ihr habt euch praktisch, obwohl ihr ja von musikalisch komplett unterschiedlichen Richtungen kommt, darf ich das so sagen?
Es gibt schon Schnittstellen.
Es gibt Schnittstellen.
Ja, wir haben also gemeinsame Schnittstellen.
Jeder hat so seine eigenen Metiers, wo der andere sagt, okay, krass, habe ich so gar keinen Zugang zu. Aber es gibt so durchaus Schnittstellen, die auch lustigerweise zum Teil ganz anders verteilt sind, weil zwischen den beiden Dennissen ist zum Beispiel sowas wie Slipknot, wo dann Gary nicht so ein Riesenfan davon ist.
Ich habe auch eine Slipknot-CD.
Also doch jetzt.
Doch. Und ich habe eine.
Und ein Overall, ne?
Eine.
Also will ich nur mal so erwähnen.
Ja, also das Bühnenoutfit ist ein anderes Ding.
An dem Bühnenoutfit müssen wir vielleicht noch arbeiten, dass es vielleicht noch vereinheitlicht wird. Der Gary hat hier einen schwarzen Overall.
So.
Nee, das gehört so.
Das gehört so.
Ja, aber jetzt lasst uns mal sprechen über eure Musik.
Fertig. Also.
Post-Punk, das große Wort. Ich meine, wo sind die Schnittmengen? Wo sind die Herkünfte?
Post-Punk ist ein riesengroßer Begriff, der sich deswegen irgendwann recht angeboten hat, weil wir im Endeffekt irgendwie so eine Art Punk spielen. Wir kamen irgendwann auf den deutschen Düster-Punk. Passt allerdings auch nicht so wirklich und es ist zu sehr Nische, schränkt zu sehr ein. Weil der Düster-Punk schon wieder fast zu depressiv ist und wir sind nicht ganz so depressiv, wir sind halt viel zu oft, viel zu aggressiv für. Aber im Endeffekt kann man runterbrechen, in der Besetzung sind wir ein klassisches Rocktrio. Wir spielen von der Attitüde her in einem Funk, aber von halt Texten und Melodieführung her funktioniert das Ganze ein bisschen anders. Wir haben viel Einfluss von Gothic drin, wir haben einen Schlagzeuger drin, der eher aus dem Metal herauskommt, obwohl er eigentlich quasi Jazz gelernt hat, wodurch dieser wunderbare Swing kommt.
Ja gut, die besten Jazzer sind die besten Metaler. Nee, andersrum, die besten Metaler sind Jazz. Ist egal.
Genau, das musst du mir noch erklären, Dennis.
Ja.
Also du hast mit Jazz auch was am Hut?
Tatsächlich nicht. Also ich fange es jetzt langsam an zu hören, weil man wird ja auch älter.
Mein Einfluss kommt halt schon
der Einfluss rein. Der Einfluss von Gary ist natürlich auch da, aber gut, auch Dennis hat natürlich mit Jazz durchaus, glaube ich, schon mehr Berührungspunkte gehabt als ich. Ich habe halt die klassische Schlagzeugerausbildung an der Musikschule und mein Schlagzeuglehrer war eben ein Jazz-Drummer, der auch bei vielen Studioproduktionen und auch auf Welttour und so mit allem möglichen. Und der hat mich halt, Gott, der hat mich zur Weißglut gebracht. Und es gab viele Proben, wo ich nicht mehr hin wollte, weil ich gesagt habe, das geht nicht. Aber heute profitiere ich davon, weil ich natürlich im Endeffekt komplett, ich kann in einer Samba-Gruppe mitspielen und in einer Bossa Nova-Band und dann läuft das. Nur will ich das halt nicht. Weil ich bin ja bei Splittersicht, verdiene da gutes Geld im Moment.
Warte mal, du verdienst Geld damit?
Ich fühl mich betrogen. Verdient er gutes Geld.
Genau, also im Moment.
Weil zu den anderen Bands meinst du, bei denen er spielt?
Genau. Nee, also das ist meine Verbindung zum Jazz im Endeffekt,
Ja, Post-Punk, ist mit Gesang häufig, wie heute Abend auch. Wie kommen jetzt da die Texte zustande oder was habt ihr für eine Message? Habt ihr eine Message oder ist das einfach Spaß an der Freude?
Darf ich das sagen, wie das angefangen hat? Die erste Probe, als wir uns gefunden haben, war das so.
Auf jeden Fall, das will ich ja genau wissen.
Wir gehen ganz klar in Richtung Gothic. In der zweiten Probe war es dann, eigentlich sind wir schon so ein bisschen mehr Post-Punk. Und ich glaube, bei der dritten oder vierten Probe haben wir dann so gedacht, wir gehen so ein bisschen in Richtung Ostrock, aber härter. Irgendwann bei der fünften, sechsten Probe hatten wir die fünfte oder sechste Stilrichtung. Und am Ende hatten wir uns überlegt, verdammt nochmal, was machen wir eigentlich hier? Ja,
ich glaube, am dritten Entwurf vom Pressetext haben wir gesagt, ah fuck, nennen wir es einfach Postpunk, weil Postpunk ist so ein riesenweites Feld.
Ja.
Um auf die Texte zu kommen, Dennis hat es eben schon angeschienen lassen mit dem Gothic. Dazu muss man vielleicht kurz erwähnen, wie die Band entstanden ist. Es begab sich bei, ich weiß nicht mehr welchem Konzert, es war noch vor Beginn der Pandemie, dass Gary meinte, sag mal, Dennis, du machst doch da Musik, lass doch einfach mal gucken, dass wir die Songs zusammen umsetzen. Und ich dann so, nee du, lass mal nicht meine Hellwann-Sing-Songs spielen, die eigentlich nur auf Ukulele und Gesang ausgelegt sind. Lass doch was Eigenes machen. Ich habe da gerade so ein Gothic-Elektro-Projekt am Start gebracht, Splittersicht. Die Odyssee mit dem Namen ist nochmal eine andere Geschichte, weil du sprichst drei andere und dann wieder nicht. Und nach einem Jahr haben wir gesagt, ach fuck, wir nehmen was Splittersicht, das funktioniert. Und dann haben wir quasi Eichenhain, was wir vorhin gehört haben. Die habe ich gerade leider nicht dabei, das wäre was gewesen. Davon gibt es ja eine Goff-Elektro-Version, die dann komplett anders, also ähnlich klingt, aber halt komplett nur mit Synthesizern und was weiß ich, wie viel gestaffelten Gesang und sakralen Chören und was da heißt es nicht gesehen. Und das haben wir dann quasi mit unseren Mitteln umgesetzt. Unsere Mittel sind natürlich jetzt nicht irgendwie 10.000 Synthesizer-Spuren, sondern Bass, Gitarre, Gesang, Vocals. Und so ist ganz entstanden dann. Wir haben
also ihr habt euch erstmal an anderen Songs von anderen Bands ein bisschen abgearbeitet. Nee,
tatsächlich nicht. Einfach wir haben einen Song von mir genommen.
Ah, das war einer von dir und den habt ihr dann.
Splittersicht war ursprünglich mal ein Gothic-Projekt von mir, was wir dann zur Band gemacht haben. Mhm. Und die ersten paar Nummern, ich glaube auch, nee, die ersten Nummern nicht, eigentlich nur Eichenhain ist eine Nummer, die so produziert war, die wir umgearbeitet haben.
Man muss aber dazu sagen, wir hatten ursprünglich auch andere Bandnamen vorgesehen.
Ja, wie gesagt, die Odyssee, die war...
Und dann sind wir hinterher wieder zu Splittersicht gekommen, weil es catchy ist und weil es assoziativ ist. Und
Ich habe drei Domains registriert insgesamt nur eine hat unseren heutigen Bandnamen.
Also es gab da, ich darf es verraten. Ja. Also es gab da einen Bandnamen namens Notschrei, so hätten wir dann auch geheißen. Aber es gab leider schon eine Band aus Freiburg, die auch Notschrei hieß. Und insofern,
Genau, und was um den Texten zurückzukommen. Wir merken, wir sind auch alle so am Radio und kennen uns zu dritt auch daher, wir schweifen ständig irgendwohin ab. Mhm. Wir könnten einen sehr guten Podcast aufnehmen. Mhm. Ist runtergebrochen, die Texte schreibe meistens ich. Mhm. Und einer ist eben sehr aus zwei Richtungen inspiriert und stark beeinflusst. Und zum einen von Sabo Sally, die meine absolute Lieblingsband sind und deren Texter Budensky meiner Meinung nach einer der gegenwärtig besten Lyriker ist, die wir in Deutschland haben. Und zum anderen bin ich sehr, sehr stark vom Ostrock beeinflusst, woraus sie sehr metaphernreiche ergibt und das Ganze mit so leichten Gothic-Dingern, von denen wir auch so nach und nach ein bisschen wegkommen, auch wieder mal mehr hin, mal mehr weg, wie das so ist, aber im Großen und Ganzen sind diese Erzählformen der Schwarzromantik sind wunderbar schöne Motive und vor allem recht eigenes, die nicht unbedingt jeder hat. Und daraus geht man dann in verschiedene Richtungen, versucht Verschiedenes.
Sagen wir es, wie es ist, er ist unser Quoten-Ossi.
Ja, du hast irgendwie Wurzeln im Osten.
Ja, genau.
Richtig, oder?
Eltern, Family. Meine Eltern kommen beide von drüben. Deswegen, als erster Wessi der Blutslinie nach der Wende, also ohne Schmuggel, habe ich dann quasi...
Aus Städtehause.
Ja, genau. Bin ich dann quasi hier so gelandet, aber bin halt natürlich mit der Musik verwurzelt. Also mein erstes Live-Konzert war City, falls man ihn noch kennt vom Song Am Fenster, das war 2007.
Aber du bist doch da noch in der Windel gelegen, wo diese Bands zum Teil am Start waren,
ja,
oder?
Ja, natürlich. Aber meine Eltern haben halt die Musik mitgebracht und ich habe sie dann halt gehört, weil man hört ja immer das, was zu Hause was rumliegt.
Er war noch im Äther.
Er war sogar noch im Äther unterwegs, genau.
Ich war noch im Schmuggeltunnel. Und dann irgendwann gen Westen lassen wir das.
Aber was geht's in den Texten? Also leider konnte ich es jetzt hier im Studio nicht so richtig verfolgen. Die Texte habe ich jetzt nicht so gut verstanden. Um was geht's? Erzählst du eine Geschichte im Song oder?
Verschieden. Also wir haben Texte wie zum Beispiel Eichenhain, um die wir zur Hand zu nehmen, die recht eindeutig eine Geschichte erzählen. Wie sind eher Moritate dann? Dann haben wir da andere Texte, die eher auf gesellschaftliche Probleme hinweisen. Schauen wir uns zum Beispiel nach den Maschinen an, was sich eher so ein postapokalyptischen Bild annimmt. Was passiert, wenn wir mal einen riesengroßen EMP haben, wenn alle Maschinen fort sind, wenn kein Strom mehr läuft, was ist dann auf der Welt? Dann wieder andere Texte, die einfach emotionale Belange sich damit befassen. Schauen wir zum Beispiel Ungeschehen an, was quasi, der Titel sagt es ganz gut, irgendwas, was an einer Großhirnrinde kratzt, was man gerne ungeschehen machen würde, was aber nicht ist, was einen eben permanent verfolgt in Gedanken. Und ja, verschiedenste Motive
derlei. Die Kollegen, ihr nehmt dann immer die Texte ab oder seid ihr d'accord mit den Texten oder ist es so, habt ihr eure Parts aufgeteilt?
Ich bin unheimlich froh, dass jemand textet und dass jemand Talent hat, weil ich neige dazu zur übertriebenen Selbstkritik und normalerweise fliegen Texte, die ich getextet habe, eigentlich relativ schnell in den Papierkorb. Bis auf die Zugabe, da habe ich jetzt, aber das ist ja eigentlich, da covere ich mich selber quasi. Also eine meiner früheren Bands, aber dazu später. Ja.
Also ihr nehmt die Texte, ihr seid happy, dass der Dennis Texte schreibt.
Ich bin genauso froh, also ich texte zwar oder habe auch schon selber getextet, aber das war streckenweise auch scheiß viel Arbeit und ich bin da dann ähnlich wie Gary mit Selbstkritik und deswegen bin ich schon sehr, sehr froh, dass das einer übernimmt. Es ist im Endeffekt so, wenn Dennis dann eine Idee bringt, dann ist irgendein Sound meistens schon dabei. Also es sind auch zwei, drei Nummern, da hat dann Gary irgendwie einen melodiösen Ansatz und dann kommt dazu ein anderer Text oder so, irgendwie kommt das zusammen, dann hören wir uns das an und dann sagt Dennis, ich stelle mir das so und so vor und dann sind wir zu dritt irgendwie, da kommt was bei raus und dann erarbeiten wir das und das klingt dann in der dritten Probe meistens schon völlig anders wie in der ersten und in der vierten Probe ist dann eigentlich schon so, meistens das Ding passt, das sitzt, das machen wir genauso.
Also auch eingeprobt werden, bis es
genau,
dann
genau, es kommt oft genug, natürlich auch anders als man dachte, aber es ist dann halt einfach, Gary hat Erfahrung am Bass, ich Erfahrung im Rhythmus und dann bringen wir das irgendwie so zusammen.
Und ich versuche halt irgendwie klarzukommen.
Also es ist tatsächlich so, dass er meistens halt schon mit Demos ankommt.
Genau, die ich dann zu Hause vorproduziert habe.
Die er zu Hause vorproduziert hat. Und meine Herangehensweise ist ja eher aus dem Jam raus. Also ich bin Songschreiben eher im Rum-Jam gewöhnt. Ne? Also dass ich das halt so nach und nach, irgendjemand kommt mit einem Riff an und dann entwickelt sich das Stück für Stück. Also wenn ich Songs schreibe, in Anführungsstrichen, dann läuft das meistens so, dass ich mit irgendeinem Riff ankomme. Wenn er es macht, dann kommt er meistens schon mit einem Demo an.
Oder es gibt auch Songs, wo sich beides ganz wunderbar harmoniert. Zum Beispiel nach Pause. Das ist ein perfektes Beispiel für direkt nach der Pause. Unser erster Song ist Galgenvogel danach.
Ja.
Das wird anstrengender als erster Song nach der Pause. Doof, was mir jetzt einfällt.
Ja. Egal. Ja, ich bin doch der Einzige, der arbeitet bei der Nummer, Jungs. Aber
das Main-Bass-Riff, muss ich dazu sagen,
ja,
stammt eigentlich von einem verworfenen Song von einer Ex-Band von mir. Und ich recycle meine Riffs immer gern selber, weil, ja.
Zu schade zum Wegwerfen.
Ja.
Die Probe liefert ungefähr so ab. Ich kam mit Galgenvogel an, also schon mit ausprobierter Demo, wie es eben so oft war. Und ich habe zu der Zeit sehr viel fliehende Stürme gehört und die beiden Jungs so, ja, das ist sehr gut, aber das hat sehr fliehende Stürme und nicht so ganz wir. Und da war man brutal uns, also war man nicht so wirklich zufrieden damit. So, ja, ist das was? Und irgendwie haben wir dann mitten in der Probe machen wir eine Pause. So, beide Wörter mit P, das wird schwierig. Und quatschen dann so, auf was haben wir Bock, über Lust und Leben. Irgendwie kam man drauf so, wir hätten mal voll Bock auf eine doomige Nummer. Und dann meine Gericht so, oh! Ich hab da einen Riff. Und haben wir es genommen, haben irgendwie jetzt so gejammt und meinte, das ist nice. Okay, was für einen Text nehmen wir da? Und dann meinte Gary, ja, du hast doch noch da hier einen Text. Den haben wir bis heute irgendwie verwurstet, ne? Wurscht. Du hast doch noch einen Text. Dann habe ich den aber nicht gefunden, tatsächlich, den Textausdruck. Und hab da einfach den Text von Galgenvogel genommen, drüber gelegt und die Gitarrenspur aus der Strophe. Und schwupp war halt Galgenvogel eine andere und wie wir uns alle einig sind, viel, viel geilere Nummer. Also sowas kann dann auch mal passieren.
Also es gibt da schon eine Banddynamik und das ist genau das, was ich finde. Also das finde ich, ist wichtig, dass sich das bei einer Band entwickelt. Also einfach, dass es eine Eigendynamik gibt und dass da eben die Songs, wenn die diese Eigendynamik durchlaufen haben, dann ist es was Eigenes.
Definitiv.
Und man muss dazu sagen, wir sind ja auch Freunde. Wir sind nicht nur durch Pickup irgendwie, oh, wir haben jetzt eine Band, ja, da haben wir eine Chance, in die Bravo zu kommen, sondern wir sind ja auch Freunde. Das heißt, da kann man dann nochmal sagen, wenn es Dennis mit einer Idee käme, wo dann Gary und ich sagen, naja, dann würden wir nicht sagen, ach, um jetzt nicht irgendwie anzugreifen, sagen wir halt ja. Und wenn Dennis natürlich dann irgendeinen Bassriff oder irgendeinen Schlagzeugpart nicht passt, dann sagt man einfach, du, das ist scheiße, lass stecken.
Sag also das doch, ist, wie es ist, ich bin der Typ, der am meisten im Proberaum rumbitscht, wenn mir irgendwas nicht passt. 50% der Fälle, weil ich was verpeilt habe. Aber auch ganz oft nicht so, weil ich habe immer so gefühlt so ein ganz, ganz klares Bild vom Bandsound im Kopf, was viel zementierter ist.
Irgendeine Gruppendiva muss es ja geben.
Er ist der typische Bandleader. Er ist die Bandbitch sozusagen.
Guck mich an. Guck mich an, ich habe lange Haare, ich trage das Make-up. Also, ja. einer muss ja versuchen, gut auszusehen in der Band. Wenn ihr beide euch schon nicht bemüht, dann.
Man sieht mich ja nicht.
Ach, schade, dass wir hier jetzt keine Videogeschichte haben. Dann könnten wir euch noch auf die Band zeigen. Unseren Dennis mit Piratenkopftuch und Kajalstift. Unseren Dennis Schlagzeuger mit, was ist das für ein Tiroler Hut oder was ist das für ein Hut?
Das ist mein Sandermaser Fanboy Hut. Das ist ein schöner alter.
Aber auch erst seit Freitag, ne?
Altherrenhut und seit Mittwoch mit allen vier Autogrammen der Band Thundermother.
Wow.
Ich liebe diese Damen und sage nur, liebe Frauen da draußen, ihr seid nicht Teil des Rock'n'Roll, ihr seid Rock'n'Roll. Gründet eine Band, macht Mucke.
Ja, bitte.
Das ist mal echt ein Spruch.
Definitiv, den kann auch nicht verstimmen. Es gibt gerade in der Gitarrenmusik viel zu wenige Bands, in der Frauen aktiv sind. Was zum Teil auch einfach daran liegt, dass die Szene sehr, sehr patriarchisch ist, aber ja, das führt zu weit an dieser Stelle.
Da kommen wir jetzt ganz vom Ästchen zum Stöckchen und dann vom Hölzchen zum Blättchen zum Knubbelchen. Aber jetzt noch zum Gary, der hier mit dem schwarzen Overall da ist. Ich wollte nur so einen visuellen Eindruck dieser sensationellen Band vermitteln.
Ich habe doch einen Nebenjob jetzt bei Pitstop und deswegen
bist du billig an den Overall drangekommen.
Ach so, ich dachte, du schaffst jetzt am Band.
Das ist ganz neu. Also ich meine, bei einer Tanke wollte ich schon immer arbeiten. Also ich meine so als Schrauber.
Ne? So. Also auf jeden Fall auch optisch eine sehr, sehr disparate Band, die ihr übt hier im Sudhaus in den Katakomben, stimmt?
Ja, genau.
Einmal in der Woche oder wie fleißig seid ihr?
Genau, jeden Montagabend, weil dann versüßt man sich den schlimmsten Tag der Woche.
Ja, und von der Position her, also vom Studio aus, ich glaube ziemlich genau senkrecht runter. Kommt drin, oder?
Ziemlich genau senkrecht runter,
ja. Also fast unter genau unseren senkrecht. Füßen, da ist das Studio, der Band Splittersicht.
Proberaum Studio haben wir leider noch kein eigenes.
Oh, das wäre geil. Also wenn jemand da draußen sich als
ist
Gönner
es denn
aufspielen
so feucht
will,
und schimmelig da unten im Keller oder ist das alles nice und ihr habt dann Sofa und eine Kiste Bier stehen?
Ja, wir haben da das immerhin sowieso unsere EP oder unsere Mini-LP, die jetzt hoffentlich bald mal erscheint, so Dezember, die haben wir da unten
aufgenommen. Wenn uns die GEMA keinen Strich durch die Rechnung macht mit einer Auslieferungsgenehmigung im Dezember.
Da gibt es also eine EP, in welcher Form, digital?
Digital, Stream, Kassette und irgendwann nächstes Jahr auch noch CD, aber uns war das Tape, also die Kassette, erstmal wichtiger.
Ja. Ihr macht Tape?
Ja. Ja, tatsächlich. Also
hat man das so im Postpunk, dass man da Kassetten macht?
Die Kassette erlebt gerade im Alternative-Bereich, im Hip-Hop war sie ja nie weg, aber im Alternative-Bereich erlebt die gerade eine kleine, feine Renaissance.
Und die kann man neu wieder kaufen? Ja, oder spielt ihr da die alten Bänder, während die da
tatsächlich,
durch?
Auch größere Bands
und Künstler veröffentlichen tatsächlich als Sammlerobjekt auf Tape.
Ja. Ja, aber gehen die nicht mit der Zeit dann kaputt? Ich hatte immer gedacht, die verwurschten sich irgendwann mal und dann irgendwann mal.
Das ist das alte Klischee. Da kann ich nur sagen, es gibt sowas wie Wattestäbchen und Alkohol.
Es gibt
mit Wattestäbchen und Alkohol.
Das
ist genau wie der Typ, der. Ich muss kurz diese Anekdote erzählen, weil die ist wunderbar. Ein Kumpel von mir, zu dem ich keinen Kontakt mehr habe, und so, hey, weiß ich nicht, ich habe jetzt keine Tapes mehr, weil die sind immer schlechter gelungen mit den Jahren. Weißt du, es ist immer dumpfer geworden und alles. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du schon mal mit Wattestäbchen und Alkohol oder Reinigungskasse? Was?
Ja, also es lässt sich
probiert. Und insofern hatte sich dieses Gespräch dann erledigt. Weil das führt nämlich zum Kassettenfressen, aber jetzt kommen wir zur technischen Seite. Also eine Kassette bzw. ein Tonband ist ein relativ filigranes Ding, das einer gewissen Pflege bedarf und das ist bei allen analogen Tonträgern so und deswegen, das ist genau wie der gesagt hat, ich höre keine Schallplatten mehr, weil die Nadel hat jetzt nach 10 Jahren klingt die so scheiße.
Aber da, also in eurer Szene ist mehr Kassette beliebt, Vinyl ist da irgendwie nicht so. Nee,
überhaupt nicht. Es ist tatsächlich eher so.
Vinyl ist einfach mittlerweile eigentlich schon wieder Standard. Schon wieder Overground.
Ne? Nee, also Vinyl ist komplett der Standard, gerade im Punk. Es gibt einen ganz einfachen Grund, warum wir uns für Kassette entschieden haben. Also A, wir lieben alle drei das Tape. Wir tauschen auch Mixtapes untereinander aus, wie früher tatsächlich. So, hier, ich habe das Album getaped und passiert bei uns in der Band. Wir lieben einfach alles das Medium. Der andere Punkt ist, warum sie immer wieder beliebter wird, sind zwei Gründe tatsächlich. Zum einen, Schallplatte, so geil diesen Stand ist. Wir hätten auch am liebsten auf Schallplatte veröffentlicht, aber es ist schweineteuer. Und da jetzt gerade auch die ganzen Major-Labels nach und nach auf die Presswerke quasi eindrängen,
nicht mehr nach.
Es aber nicht mehr Presswerke gibt. Also wenn du da draußen mal 50.000 bis 100.000 Euro übrig hast, eröffne ein Presswerk, das refinanziert sich wahrscheinlich sehr, sehr schnell.
Mhm. Ja.
Deswegen werden auch Schallplatten wahrscheinlich in den nächsten Jahren rapide teurer werden und ein Tape ist einfach günstiger.
Und man kann es auch im Auto abspielen, oder habt ihr, aber man hat ja wahrscheinlich gar keinen Kassettenrekorder mehr da.
Man kann einen Walkman natürlich per AUX-Kabel an ein.
Oh, und es gibt auch wieder neue kleine Walkmans. Sind zwar nicht so ultra geil, für 20 Euro kriegt man einen auf diversen.
Es gibt tatsächlich immer noch zwei, drei Firmen, die Tape-Decks herstellen.
Und
also es ist zwar ausgedünnt, aber es gibt
auch alte Tape-Decks, sehr gut erhalten, Kellerfunde, die man bei eBay schon ab 30 Euro kann man da
wenn man ein bisschen basteln Tape-Decks
bestellen.
Wenn man ein bisschen basteln kann, ist ein Tape-Deck relativ einfach zu reparieren.
Ja. Aber fürs Auto zu mitnehmen, dann da so kommt der alte Walkman wieder zum Vorschein.
Na, ich hab leider keinen funktionsfähigen Walkman mehr. Ich glaube, ich muss mir echt mal wieder einen kaufen.
Oder Leute, hier erfahren wir den heißesten Scheiß, dass man jetzt Kassette wieder hat. Das war mir jetzt tatsächlich neu.
Das ist wirklich
seit Jahren schon wieder der Fall.
Und das Lustige Vinyl wäre so das Wichtigste.
Das Allerlustigste ist, ich weiß das, da ich aus der Szene komme eigentlich, das Tape hatte schon mal so eine Funktion gegen das Digitale oder gegen diesen digitalen Mainstream. Das war, als die CD aufkam. Mhm. Und da war das Tape, da es ja kein Vinyl gab seinerzeit, also keiner konnte sich Platte leisten, gab es eine florierende Tape-Szene und Tape war quasi das Underground-Medium schlechthin. Und jetzt, lustigerweise, erfüllt es wieder den gleichen Zweck, den absolut gleichen Zweck.
Es ist günstig, das ist schön. Jeder kann selber machen. Eine Leerkassette zum Beispiel. Es gibt in Leipzig, also wirklich in Deutschland, also gibt es einen Hersteller, die ist früher Audiowerk, inzwischen heißen die Tape-Musik, wirklich mit Z auch geschrieben. Da kann man sich Kassetten in gewünschter Länge bestellen, man kann sie sich bespielt bestellen. Eine J-Card, also der Einleger aus Papier, den kann man in jedem Copyshop selber machen, kann man sich aber als Falzflyer oder ähnliches bestellen und hat dann halt für einen Produktionspreis von, keine Ahnung, ich sag mal 2,10 Euro oder sowas, hat man wirklich eine professionell aussehende Kassette, die auch genauso klingt.
Mhm,
und davon kann man 80% zu Hause alleine machen, was halt schon im Gegensatz zu zum Beispiel einer CD, wo zumindest das Äußere alles irgendwie gedruckt werden muss. Und eine Schallplatte, darüber braucht man nicht reden. Es ist einfach günstig, selber zu produzieren, was natürlich gerade im Underground ein Riesenvorteil ist und vor allem, man kann so günstiger verkaufen. Wenn man zum Beispiel eine CD produziert oder Vinyl, dann kommt man unter 10 bis 20 Euro gar nicht weg und ein Tape kann man für 5 Euro verkaufen und hat immer noch 50% Gewinn.
Und dieser warme Sound vom Tape kommt tatsächlich auch durch das permanente Grundrauschen, das drunter ist. Mhm. Und das ist tatsächlich das Vom Hörerlebnis her klingt es dann wärmer. Einfach weil da ein Grundrauschen drunter liegt.
Wobei man selbst da sagen muss, die Kassette lässt sich mit einem Überschrift sehr gut zusammenfassen. Es gibt auf YouTube eine Kurzdoku dazu, zur Kassette und zu ihrem Revival. Die fasst sehr gut zusammen. Mhm. Die Kassette klingt wesentlich besser, als du dich nicht erinnerst. Weil man die Kassette sich als Medium verschrien hat, was klingt, aber sie klingt besser, als man eigentlich denkt.
Ja, natürlich. Ne? Natürlich. Das, ich habe aufgenommene Tapes noch zu Hause.
Aber ja, wir
also ihr merkt, ja, liebe Leute, ich muss jetzt hier mal ein bisschen unterbrechen, den Redefluss unserer Band splittert sich, die sprudeln nur so raus, da muss man nur aufs Knöpfchen drücken, dann quillt es oben raus. Und ihr merkt natürlich, wir haben es hier nicht nur mit Musikern zu tun, sondern mit Nerds, die sich intensivst mit der Musikgeschichte und mit verschiedenen Dokumentationsformen von Musik und so weiter beschäftigt haben. Und das ist wirklich sehr erstaunlich, weil wir haben im Grunde einen 20er, einen 30er und einen 40er hier sitzen. Das sind ganz verschiedene eigentlich Alter.
Ich find das so schmeichelhaft. Vielen Dank.
Ja, danke. Danke
für den 20er. Das schmeichelt mir unglaublich.
Also, man kann's auch also so unterschiedliche Generationen und genau die verrückten, ja. Die gleichen verrückten Boys, die hier da sich zusammengefunden haben.
Wir sind quasi Splitter der jeweiligen Generation mit genau dem richtigen Schaden.
Mhm. Ja, ja, so kann man sagen. Ja.
Könntet ihr euch vorstellen, demnächst, aber da komme ich noch vorher zu einer Schlussfrage, mal wieder ins zweite Set zu starten?
Ja, ja, aber selbstverständlich doch. Wir würden uns gerne aber einen Song zeiten, weil zumindest ich muss dringend was trinken.
Ja, ich wollte auch noch fragen, das wäre ja jetzt auch nochmal die Möglichkeit, wie geht's weiter mit dieser Band? Ihr habt jetzt, glaube ich, seit einem Jahr euch da in den Katakomben.
Schon fast zwei?
Es ist zwei Jahre schon. Ja. Also wird
Corona natürlich ausgebremst.
Genau, wir sind ja genau in Corona quasi reingestartet mit der Gründung. Also letzte Dezemberwoche 2019 haben wir uns gegründet. Mhm. Dann kam 2020.
2019, okay. Ja.
Und dann haben wir halt 2020 drei Monate, in den kriegt man nichts hin. Und dann war ja schon Maskenronny hier ziemlich am Start. Mhm. Und so hatten wir aber eigentlich auch genügend Zeit und selber aus, sobald doof waren und kommen schon recht definiert raus. Aber ja,
also da habt ihr dann auch gar nicht geprobt und jetzt seid ihr wieder zusammengekommen.
Wir haben die meiste Zeit geprobt während des Hard-Lockdowns, wo es halt auch wirklich zu gefährlich gewesen wäre, um drunter zu brechen, haben wir gesagt, nee, wir machen dann Probenpause. Ja. War es allerdings aus zwei Sichten ganz gut, war zum einen, Gott, wir sind ein bisschen reflektieren, zum anderen, als wir zurückkamen, wir haben gemerkt, es geht gerade genauso weiter wie davor, wussten wir, ja, das hier ist eine Sache, die wird uns länger begleiten, die wird bleiben.
Ja. Mhm.
Und das ist auch so der Plan für die nächsten Jahre. Dieses Jahr geht live noch nicht viel.
Mhm.
Nächstes Jahr wird live hoffentlich mehr gehen, deswegen kommen noch irgendwann CDs wegen Konzerten. Mhm. Dieses Jahr eine EP, vielleicht nächstes Jahr hoffentlich auch eine EP. Die Songs hätten wir theoretisch schon fast zusammen.
Also EP, ja. Was ist da alles dann drauf? Wie viele Songs sind da drauf?
EP, 4 bis 6 Songs.
Vier bis sechs Songs, die habt ihr eigentlich im Grunde schon im Koffer, kann man so sagen.
Also die zweite EP ist eigentlich schon vom Repertoire her schon fast da.
Ein, zwei Songs und das geht bei uns recht schnell. Und
dann ist also, die zweite eigentlich schon.
Mhm. Also ihr habt praktisch eine EP, das wird dann irgendwann auch eine Kassette. Geht ihr auf Bandcamp dann? Oder wo tut das?
Bandcamp, auf unserer Homepage.
Ja. Ihr habt eine Instagram-Seite, eine Facebook-Seite. Ihr habt sogar eine Homepage, oder?
Haben wir auch auf splittersicht.de. Da kann man dann alle Informationen.
Ich würde vorschlagen, lieber splittersicht.band, weil dahin wirst du umgeleitet und wir haben gerade ein Zertifikatproblem.
Nerd.de. Okay.
Also splittersicht.band.
Punkt Band, die
neue Top-Level-Domain seit, glaube ich, 3 oder 4 Jahren.
Ah, ja, okay. Ja, ja. Also ich lerne hier täglich was dazu, wenn ich mit euch Kollegen zusammen die Zeit mir vertreibe. Ja, ihr Lieben, ihr habt jetzt ein zweites Set hier für uns im Repertoire. Genau, ich würde euch noch ein paar Minuten geben. Ich würde vielleicht nur 2 Stücke spielen oder so, dass ihr euch noch ein bisschen frisch machen könnt.
Ja. Darf ich da einen Wunsch äußern?
Ja, bitte.
Wir hatten es ja vorhin vom Ostrock und von meiner starken Beeinflussung in Texten. Deswegen hätte ich lieben gerne als erstes Stück Schlohweißer Tag von Silly vom legendären Album Bataillon d'Amour.
Das werden wir jetzt versuchen, das an den Start zu bringen. Ich habe es hier auf der Liste drauf.
Schön.
Genau. Dann entlasse ich euch und wir freuen uns auf ein zweites Set mit der Band Splittersicht. Und ihr hört jetzt den Song Schlohweißer Tag. Mal gucken.